Sternengeschichten Folge 367. Gibt es eine maximale Temperatur im Universum? In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich vom absoluten Nullpunkt der Temperatur erzählt und darüber, wie kalt es im Kosmos werden kann. Aber im Universum ist ja auch heiß, zum Beispiel im Inneren der Sterne, wo es einige Millionen Grad haben kann. Aber wie heiß kann es wirklich werden? Gibt es bei der maximalen Temperatur auch eine absolute Grenze wie bei der Kälte? Gibt es eine absolute Hitze? Bleiben wir zuerst wieder mal bei den alltäglichen Temperaturen auf der Erde. Da wird es ja vielen schon im Sommer bei mehr als 30 Grad Celsius zu warm. Das ist aber längst nicht alles, was unser Planet zu bieten hat. Da war es mit 82,3 Grad im Jahr 1978 am heißesten, und zwar im nordwestlichen China. Da hat man aber direkt die Temperatur des Bodens gemessen und normalerweise misst man die Temperatur der Luft. Es ist auch nicht ganz klar, ob manche der Messungen korrekt durchgeführt worden sind. Es gibt Behauptungen von Messungen bis zu 84 Grad im Sudan oder gar 94 Grad am Boden des Death Valleys in den USA. Halbwegs einig ist man sich, dass die Luft im Death Valley schon Temperaturen von mehr als 56 Grad gehabt hat, was ja auch schon heiß genug ist. Und da die Rekordtemperaturen dank des menschengemachten Klimawandels mittlerweile ständig gebrochen werden, ist auch gar nicht so sinnvoll, die Extremwerte aufzulisten, da die vermutlich und leider bald schon wieder veraltet sind. So wie es aussieht, werden die auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz bald die 40 Grad weit überstiegen haben, und in den Ländern des südlichen Europas werden Höchsttemperaturen von mehr als 50 Grad nicht unüblich sein. Nach kosmischen Maßstäben ist das aber immer noch recht frisch. Die Oberfläche der Sonne, die hat eine Temperatur von ca. 5500 Grad Celsius, übrigens genauso viel wie im Kern der Erde. Im Inneren der Sonne, da sind es dagegen schon um die 15 Millionen Grad. Und später im Leben der Sonne, wenn sie nicht mehr nur Wasserstoff zu Helium fusioniert, sondern Helium zu Sauerstoff oder Kohlenstoff, dann wird sie noch heißer brennen und an die 100 Millionen Grad heiß sein. Und die Sonne gehört noch zu den eher kühleren Sternen im Universum. Aber auch außerhalb der Sterne kann es richtig heiß werden. Wenn wir zum Beispiel den eigentlich leeren, extrem leeren Raum zwischen den Galaxien anschauen, dann wird's interessant. Es ist ja schon zwischen den Planeten unseres Sonnensystems nicht viel los. Trotzdem findet man da noch in jedem Kubikmeter statistisch ein paar tausend Teilchen, irgendwelche Atome, Moleküle, Staubteilchen und so weiter. Wenn wir das Sonnensystem verlassen und uns in den Raum zwischen den Sternen begeben, dann sinkt die Teilchendichte noch weiter. Und noch weiter, wenn wir auch die gigantischen Sternenansammlungen der Galaxien hinter uns lassen und in die ebenso gigantischen Leerräume zwischen ihnen gehen. Aber auch dort ist nicht wirklich nichts. Ein paar Atome und Moleküle hier und da finden sich auch im intergalaktischen Raum. Ein Atom pro Kubikmeter circa. Und dieses sogenannte intergalaktische Medium hat eine Temperatur von einigen Millionen Grad. Das klingt seltsam. Wie kann der so gut wie leere Raum im All eine so hohe Temperatur haben? Hier gilt das Gleiche, was ich schon in der letzten Folge erzählt habe. Temperatur heißt nicht mehr das, in dem Fall, was wir auch im Alltag darunter verstehen. Da meinen wir normalerweise die Temperatur, die wir auch körperlich spüren. Das geht aber nur, wenn auch was da ist, das wir spüren können. Die Temperatur, die ist vereinfacht gesagt ein Maß für die Bewegungsenergie der Teilchen. Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen die sich, und wenn sie bei ihrer Bewegung an etwas stoßen, können sie die Energie übertragen und dieses Objekt aufheizen. In der Atmosphäre der Erde gibt es jede Menge Teilchen, die auch ständig gegen uns stoßen, und daher spüren wir die Temperatur auch. Die Teilchen im intergalaktischen Raum, die haben auch eine Bewegungsenergie, die auch einer gewissen Temperatur entspricht, aber es sind halt viel zu wenig davon da, als dass wir die Temperatur auch tatsächlich spüren würden, sollten wir uns dort aufhalten. Da sind viel zu wenig Atome, die gegen uns stoßen könnten, und wenn das eine oder andere das doch mal tut, dann reicht es bei Weitem nicht aus, um irgendwas merkbar zu spüren. Das Gas zwischen den Galaxien hat also eine Temperatur, die aber keine Temperatur ist, die wir auch so spüren können, wie es bei der Temperatur der Luft hier auf der Erde der Fall ist. Bleibt aber trotzdem noch die Frage, wieso ist die Temperatur so hoch? Das ist noch nicht vollständig verstanden, aber vermutlich liegt es an der Strahlung, die aus den aktiven Zentren der Galaxien kommt. Dort befinden sich ja enorm große schwarze Löcher, die in ihrer Umgebung, wie ich in Folge 357 schon mal erzählt habe, jede Menge sehr energiereiche Strahlung produzieren und weit hinaus ins All schleudern. Diese Strahlung kann auch die Teilchen des intergalaktischen Mediums treffen und sie dadurch aufheizen. Es kann also durchaus heiß werden im Weltall, aber kann es auch beliebig heiß werden, muss man nur genug Energie irgendwo reinstecken, um Zeug immer heißer zu machen, ohne Grenze nach oben? Das ist ein bisschen knifflig zu beantworten. Im Prinzip ja, aber irgendwann treffen wir einerseits auf die Grenzen der Physik und andererseits auf die Grenzen dessen, was wir über die Physik wissen. Es wird auf jeden Fall spannend, wenn die Temperatur einen Wert von 140 Quintillionen Grad erreicht. Und es muss hier auch niemand nachfragen, welche Temperaturskala damit gemeint ist. Es ist egal, ob damit Celsius, Fahrenheit oder Kelvin gemeint sind. Der Unterschied macht höchstens ein paar hundert Grad aus und das ist bei so einer Zahl, die 32 Nullen hat, relativ egal. Diese Temperatur von 1,417 mal 10 hoch 32 Kelvin, ja, für alle, die es doch lieber genauer haben wollen, diese Temperatur ist die sogenannte Planck-Temperatur. Bei den sogenannten Planck-Einheiten nimmt man fundamentale Naturkonstanten wie die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und berechnet daraus Einheiten für Masse, Länge, Zeit und so weiter. Man kann zum Beispiel das Planck'sche Wirkungsquantum, eine Naturkonstante aus der Quantenmechanik, man kann dieses Wirkungsquantum nehmen, mit der Gravitationskonstante multiplizieren, das Ganze durch die dritte Potenz der Lichtgeschwindigkeit dividieren und dann daraus die Wurzel ziehen. Das Ergebnis ist eine Zahl, in dem Fall 1,6 mal 10 hoch minus 32, und diese Zahl hat die Einheit einer Länge. Es sind also 1,6 mal 10 hoch minus 32 Meter. Das klingt alles nach sinnloser mathematischer Spielerei. Und im gewissen Sinn ist sie das auch. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum exakt diese Zahl eine besondere Bedeutung haben sollte. Aber eben weil es sich um die Kombination von fundamentalen Naturkonstanten handelt, kann man ihnen auch nicht jegliche Bedeutung absprechen. Wir wissen zum Beispiel aus der Quantenmechanik, dass man Dinge nicht beliebig genau betrachten kann. Irgendwann wird alles quasi unscharf. Irgendwann kann man nicht mehr exakt sagen, wo ein Teilchen ist und gleichzeitig exakt wissen, wie schnell es sich bewegt. Das besagt die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation und daraus folgt auch, dass man immer mehr Energie benötigt, je genauer man etwas untersuchen will. Ich habe nicht die Zeit, um die ganze Sache mit der Quantenmechanik der Unschärferelation und den Planck-Einheiten im Detail zu erklären. Aber vereinfacht gesagt, man muss die Information ja immer irgendwo herkriegen. Wenn ich wissen will, muss ich ein Photon, ein Lichtteilchen, irgendwo drauf schießen und schauen, was damit passiert. Ja, nichts anderes ist sehen, nichts anderes ist beobachten. Und je kleiner die Region ist, die ich untersuchen will, desto mehr Energie muss das Photon haben. Man kann das leichter verstehen, wenn man das Licht als Welle betrachtet. Ja, wenn ich was sehen will, das einen Millimeter groß ist, dann kann ich das nicht mit Licht tun, dessen Wellenlänge zum Beispiel einen Meter beträgt. Ja, das bemerkt solche kleinen Dinge nicht. Die Welle geht da glatt drüber. Und darum sind unsere Augen ja auch darauf ausgelegt, Licht mit Wellenlängen von ein paar hundert Milliardstel Meter sehen zu können. Ja, und nicht etwa darauf Radiowellen. Ja, die haben eine viel größere Wellenlänge. Die haben Wellenlängen im Bereich von einigen Metern. Aber wenn es um wirklich winzige Objekte geht, die vielleicht nur noch ein paar Billionstel Meter groß sind, also zum Beispiel einzelne Atome, dann kommen wir mit dem normalen Licht nicht weiter. Deswegen können wir mit unseren Augen ja auch keine einzelnen Atome sehen. Dazu bräuchten wir Licht mit noch geringerer Wellenlänge und das entspricht Licht mit viel mehr Energie. Je kleiner die Wellenlänge, desto mehr Energie steckt im Licht. Wenn wir jetzt etwas sehen wollten, das so klein wie die Planck-Länge ist, ja, also diese 1,6 mal 10 hoch minus 32 Meter, dann bräuchten wir dafür Licht mit einer Energie, die enorm groß ist. Tatsächlich wäre in diesem Fall so viel Energie auf so kleinen Raum vereint, dass daraus sofort ein winziges schwarzes Loch entstehen würde. Die Planck-Länge entspricht auch dem Durchmesser des kleinstmöglichen schwarzen Lochs und ist nach allem, was wir bis jetzt wissen, auch die kleinstmögliche Länge, über die wir mit den aktuellen Theorien, die wir haben, sinnvoll reden können. unterhalb der Plancklänge, da passieren seltsame Dinge, da können schwarze Löcher entstehen, vielleicht Wurmlöcher, vielleicht noch ganz andere Sachen, wissen wir halt nicht. Das sind genau die Größenskalen, bei denen man nämlich auch die Gravitationskraft nicht mehr vernachlässigen darf, ja, wo man eine Quantenmechanik der Gravitation bräuchte, um zu verstehen, was abgeht. Die haben wir aber nicht. Weswegen vielleicht auch alles ganz anders ist, genau da stoßen wir an die Grenzen des derzeitigen Wissens. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir ohne eine Theorie der Quantengravitation, also eine Theorie, die in der Lage ist, gleichzeitig Gravitation und Quantenmechanik zu beschreiben, nicht in der Lage sind, irgendwelche sinnvollen Aussagen zu machen über Dinge, die kleiner als die Plancklänge sind. Wir waren ja aber eigentlich bei der Plancktemperatur und nicht bei der Plancklänge. Ja, die Plancktemperatur kann man genauso aus den Naturkonstanten konstruieren wie die Plancklänge. Und die beiden Größen hängen zusammen. Jedes Objekt mit einer Temperatur gibt Strahlung ab. Ja, das ist bekannt, das kennen wir aus dem Alltag. Ja, alles, was eine Temperatur hat, strahlt irgendwie. Und je höher die Temperatur, desto mehr Energie steckt in der Strahlung. Deswegen wärmt ein großes Feuer mehr als eine Taschenlampe zum Beispiel. Ja, je größer die Temperatur, desto mehr Energie steckt in der Strahlung. Oder anders gesagt, je größer die Temperatur, desto kleiner ist die Wellenlänge der Strahlung. Und würde man jetzt ein Objekt auf die Plancktemperatur aufheizen, dann hätte die Strahlung, die dieses Objekt abgibt, so viel Energie, dass ihre Wellenlänge der Plancklänge entspricht. Was nichts anderes heißt, wir können mit den derzeitigen wissenschaftlichen Theorien nichts darüber aussagen, was passieren würde, wenn irgendwas heißer als die Plancktemperatur wird. Es ist aber auch recht schwer, irgendwas zu finden, das tatsächlich so heiß werden könnte. Das einzige Objekt, das wir kennen, ist das Universum selbst. Das war natürlich direkt nach dem Urknall vor 14 Milliarden Jahren enorm heiß. Ja, umso heißer, je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen. 10 hoch minus 44 Sekunden, das ist eine Zahl, die fängt mit 0, an, dann kommen noch 43 Nullen und dann kommt erst eine 1. Ja, also 10 hoch minus 44 Sekunden nach dem Urknall. Da hat das Universum eine Temperatur gehabt, die der Plancktemperatur entspricht. Davor war es vermutlich noch heißer, aber das wissen wir halt nicht genau, was da war, weil wir wieder bei dem gleichen Problem sind. Die Zeit von 10 hoch minus 44 Sekunden ist übrigens wenig überraschend die Planckzeit, abgeleitet aus den Naturkonstanten. Also auch hier wieder eine Grenze, hinter die wir noch nicht können. Wie heiß irgendwas wirklich werden kann, wissen wir also nicht. Aber auf jeden Fall ziemlich heiß, zumindest theoretisch. Wir Menschen sind noch weit davon entfernt, die Plancktemperatur auch nur irgendwie annähernd zu erreichen. Unser Rekord liegt bei ca. 5 Billionen Grad. Der wurde 2012 erreicht, da hat man am Teilchenbeschleuniger am CERN Atome mit enormer Wucht aufeinanderprallen lassen und damit für sehr, sehr kurze Zeit eine extrem energiereiche und damit auch extrem heiße Mischung aus Elementarteilchen erzeugt. Im Vergleich zu den Temperaturen nach dem Urknall war das aber immer noch quasi eiskalt.